Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Wir sind wieder zurück, nachdem wir letzte Woche schon eine Folge gemacht haben. Gibt's jetzt wieder regelmäßiger Folgen. Die Saison, der Saisonauftakt naht. Und wir haben Lust. Wir haben wieder Lust auf Fußball, wir haben wieder Lust auf Schalke. Und ich denke, dir geht's genauso, Julian, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch wieder richtig Bock. Ich habe auch das Gefühl, sag ich mal, wir sind jetzt nicht die einzigen beiden. Ich muss sagen, ich bin auch nicht überrascht, aber sehr glücklich darüber, dass wir jetzt auch über die Sommerfolge, sage ich mal, uns alle weitergehört haben. Waren jetzt dann doch auch etwas andere Folgen, eine Kaderplanungsfolge, eine Folge, wo es jetzt auch mehr um Neuzugänge, um die Vorbereitung gehen, ist halt, sag ich mal, so ein bisschen was anderes als sonst, wo es ja eher, sag ich mal, sonst auf so einen Spieltag fokussiert ist. Aber fand ich sehr schön, dass das bei euch auch gut angekommen ist, dass ihr alle mitzieht. Und ich finde, das zeigt ja irgendwie auch, dass, glaube ich, jeder Bock auf die neue Saison hat. Und jetzt sind es nur noch 2 Wochen bis zum Auftaktspiel. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, wir werden jetzt wieder wöchentlich gehen, so wie wir es immer tun. Und ich freue mich sehr drauf und freue mich auch wieder drauf, sage ich mal, dass wir hier den Podcast wieder wöchentlich haben werden.
Und wir können uns auch auf was Neues in dieser Saison freuen, denn das Tippspiel wird stattfinden. Es ist, ja, wir haben ganz klassisch über Kicktipp. Ich denke mal, wer öfter mal mit Familie, Freunde, Arbeit oder was weiß ich nicht getippt hat, wird die App kennen, weil das die gängigste Plattform ist, auch am einfachsten für uns, das einzurichten. Die Runde ist erstellt. Ihr könnt dort einfach eintreten. Die Gruppe, die Kicktipp-Gruppe heißt Knappengeflüster. Julian und ich sind schon drin, also heißen auch so. Dann könnt ihr sicher gehen, dass ihr die richtige Gruppe habt. Wir werden den Link aber auch nochmal über die Social-Media-Kanäle verbreiten. Und dann könnt ihr eintreten. Nennt euch, wie ihr wollt.
Und könnt gegen uns tippen. Das ist ja, sag ich mal, so ein bisschen der Sinn der Sache. Das haben wir jetzt gerade noch gar nicht erwähnt. Wir hatten ja jetzt die letzten beiden Jahre immer, sag ich mal, das Podcast-interne Tippspiel zwischen uns beiden, wo wir natürlich nur die Schalke-Spiele getippt haben. Das werden wir jetzt auch beibehalten. Aber eben, ihr habt so gesehen auch die Chance, gegen uns anzutreten. Natürlich, bei Kicktipp sind es dann nicht nur die Schalke-Spiele, sondern die komplette zweite Bundesliga. Plus, ich glaube, es gibt immer noch so, sag ich mal, Bonuspunkte, wenn man jetzt irgendwie die Auf- und Absteiger richtig tippt. Das solltet ihr auf jeden Fall auch gemacht haben. Und dann könnt ihr, sag ich mal, da gegen uns antreten. Es wird am Ende, sag ich mal, auch einen kleinen Gewinn geben. Da sind wir, sag ich mal, noch am Überlegen, was genau wird. Aber da wird es auf jeden Fall was geben. Und könnt dann da gegen uns antreten. Und wir werden, glaube ich, aber auch versuchen, sag ich mal, zumindest den Schalke-Tipp, den wir in jeder Folge abgeben, ja auch mehr oder weniger eigentlich ins Tippspiel zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob wir uns da vielleicht so eine Regel stecken. Irgendwie dreimal dürfen wir ja noch unter der Woche ändern. Oder ich weiß nicht, was das eine angemessene Anzahl ist, aber dass sich da, sag ich mal, unser Kicktipp sich nicht zu sehr abweicht von unserem normalen Tipp, aber da haben wir ja noch bis nächste Woche.
Dass man sagt, wir haben einen Joker oder so, ne? Dass man dann.
Genau.
Ja, das können wir
also so. Vielleicht machen. Unter der Woche kann sich ja doch nochmal ein Bauchgefühl ändern. Aber genau, das ist der Sinn der Sache. Und ich glaube, jetzt über Kicktipp die App, ich glaube, da muss man sich dann einmal kurz anmelden. Aber ansonsten solltet ihr, sag ich mal, uns über Knappengeflüster da einfach finden, die Tipprunde. Oder eben, wie gesagt, wir werden auf Twitter, auf Instagram oder auf Spotify oder so in den Notes der Show auf jeden Fall, sag ich mal, den Link teilen. Und dann sollte es, sag ich mal, eigentlich keine Probleme
geben. Und die Teilnahme ist natürlich kostenlos, ne? Also ihr müsst da nichts für zahlen. Die App ist kostenlos für die das noch nicht benutzt haben. Und auch der Einsatz ist kostenlos beim Gewinn. Wie gesagt, überlegen wir nochmal, aber trotzdem, die Runde ist für euch komplett kostenfrei, das gilt zu sagen. Und ihr könnt auch gewinnen, ohne Geld zu bezahlen. Das ist, glaube ich, ja, das wollen wir auch einfach so, dass der Podcast für jeden kostenlos bleibt und auch das verbundene Tippspiel.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie viele Leute da zusammenkommen.
Ich auch. Und
wie gut wir dann im Endeffekt auch abschneiden. Ja. Hat ja auch immer ein bisschen was mit Konstanz zu tun, sage ich mal. Das darf man ja nicht unter der Woche vergessen zu tippen. Da muss man dranbleiben.
Genau. Aber auch da, ihr könnt euch da auch irgendwie unter den Einstellungen, dass ihr irgendwie eine Erinnerung kriegt, eine Push-Benachrichtigung aufs Handy 24 Stunden vorher. Ich glaube, ich habe das auch immer so, damit man überhaupt nicht gar erst vergisst.
Oder im Bestfall, sage ich mal, einfach wöchentlich den Podcast hören und dann schon während unserer Podcast-Folge kann man seine Tipps abgeben. Das ist doch die perfekte Kombi.
Oder so natürlich, genau.
Genau, nee, dann haben wir das Thema auf jeden Fall schon mal abgearbeitet. Ansonsten würde ich sagen, sind dann doch ein paar Sachen passiert. Thema Neuzugänge, Thema Testspiele. Welches Thema wir leider nicht so ganz aufnehmen können, ist Thema Sponsor. Da ist nämlich leider immer noch nichts passiert. Ja, finde ich ein bisschen verwunderlich. Nee, sage ich jetzt mal nett. Oder wie siehst du das Ganze?
Ja, vor allem ist auch ein bisschen ja beunruhigend, dass der Schröder sich da hinstellt und auch nicht irgendwie garantieren kann, dass zum Saisonauftakt ein Sponsor da ist. Also vielleicht wären die die aus der Luft gegriffenen Lösungen, die in der letzten Woche du schon mal angesprochen hattest, vielleicht werden die ja irgendwie realistischer, zumindest fürs erste Spiel. Ja, bislang fehlt der Sponsor. Es ist auch noch nichts irgendwie abzusehen. Da gibt da keine Kandidaten, die irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen sind oder so.
Ja. Ich meine, das zeigt, glaube ich, auch wieder, sage ich mal, dass Schalke eigentlich da auf Hydrogen gesetzt hat. Weil ansonsten ist es eigentlich nicht zu erklären, warum es immer noch so lange andauert. Das heißt, du musst eigentlich schon mit einem Kandidaten, sag ich mal, so gut wie fix gewesen sein. Das Ganze ist jetzt doch irgendwo nicht ausgegangen. Und jetzt, ja, ich meine, ich kann vollkommen verstehen, dass man jetzt auch keinen Schnellschuss machen möchte und dass man jetzt nicht ja wieder nur einen Sponsor an Land zieht, den man wieder nur für ein Jahr hat, sondern man möchte auch sich oder so, man möchte sich etwas Langfristiges suchen. Auf der anderen Seite hatte man jetzt ja eigentlich lange genug Zeit, würde ich behaupten, um da irgendwie ja, voranzukommen und man sollte ja auch meinen, dass man auch einen gewissen Kandidatenkreis vielleicht, sag ich mal, auch schon gehabt hat.
Man weiß ja, man wusste ja um die Option, die meinauto.de hat, dass sie aussteigen können zu Saisonende und da ist eigentlich mein Job Szenario B zumindest durchgeplant zu haben und mal Gespräche geführt zu haben. Also das ist dann doch irgendwie wirft nicht so ein gutes Licht gerade.
Nee. Und zeugt jetzt, sag ich mal, auch nicht zwingend von guter Arbeit.
Ja.
Plus, man muss ja auch sagen, das kann ich jetzt auch wieder gar nicht einschätzen, sag ich mal, inwieweit jetzt auch das Thema Sponsoring gerade auch einen Einfluss noch ein bisschen auf unsere Transferaktivitäten hat. Weil jetzt, glaube ich, keiner weiß, haben die jetzt, sag ich mal, intern schon mit den 7 Millionen da möglicherweise von Hydrogen gerechnet, merken sie jetzt, oh, das werden doch nur 3. Heißt, sag ich mal, irgendwie 4 Millionen, die man vielleicht, sag ich mal, für einen Bülter bekommen hat, können doch, sag ich mal, gar nicht reinvestiert werden. Das kann man jetzt, sag ich mal, alles gar nicht absehen, was das jetzt gerade auch für einen Einfluss auf unsere Transferaktivitäten hat. Also von daher, ich bin gespannt, ob wir da jetzt bis in 2 Wochen bis zum Pflichtspielauftakt dann wirklich eine Lösung gefunden haben. Ich glaube, man weiß intern auch nicht. Also da deutet sich auch wirklich nichts an. Bisher steht auf den Trikots vorne Schalke drauf. Ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Da müssen wir noch abwarten. Apropos Trikots, wie die ersten beiden Trikots sind ja bekannt gegeben. Wie zufrieden bist du da?
Ich sag mal so. Es gab schon mal bessere Zeiten für Schalke-Fans, was Trikots angeht. Das Auswärtstrikot, das Weiße, hatten wir letzte Woche schon angesprochen, sieht einfach exakt genauso aus wie das vor 2 Jahren. Ich weiß nicht, ob das da noch Umbro war, aus dem Zweitliga-Jahr. Ist einfach exakt das gleiche Design mit Adidas-Streifen. Und das neue Design in Schwarz hat auch ein paar Mängel, sage ich mal, die auf dem Niveau nicht sein sollten. Da geht's dann vor allem um die Positionierung des Wappens. Da sind ja ganz lustige Bilder auf Social Media.
Ja, also wer das nicht mitbekommen hat, das kann man sich gerne mal angucken. Bei manchen Spielen ist das Wappen dann zu weit oben, beim anderen ist dann, sag ich mal, zu weit unten.
Ja, also überall an jedem Trikot und das auch hing auch so im Fanshop. Also das ist
mir also kurios. Ich bin mal gespannt, wie es am Ende dann in den Verkauf geht. Aber kann man nicht ganz nachvollziehen. Ja. Ich meine, das Heimtrikot, glaube ich, wurde jetzt dann so gesehen noch nicht offiziell gezeigt. Ich glaube, es gibt da schon irgendwo ein Leak.
Ja, also man weiß, wie es aussieht, aber es ist jetzt noch nicht offiziell vorgestellt. Das Heimtrikot ist an sich, zumindest wenn es das dann wirklich wird, aber davon ist auszugehen.
Das Schönste.
Genau, das Schönste der drei. Wird auch das Trikot sein, in dem man am öftesten spielt. Also, Ausweichtrikot Ich finde, es hat auch so ein bisschen was vom Trainingsshirt. Das kann natürlich auch daran liegen, noch, dass da Schalke 04 draufsteht und wirklich der Sponsor noch fehlt. Mal gucken, wie es dann wirklich mit einem finalen Sponsor drauf aussieht. Aber aktuell, finde ich, sieht das noch nicht so wertig aus, wie es auf diesem Niveau eigentlich sein sollte.
Ne? Ja, nee, stimmt. Da ist auf jeden Fall was dran. Ansonsten haben wir Thema Trikot jetzt auch abgehakt, damit müssen wir uns jetzt ja auch nicht zu lange so lange damit Zeit verbringen. Es gab ja auch wieder, sag ich mal, ein paar Transferaktivitäten. Ich glaube, deutlich weniger, als wir uns jetzt zwingend erhofft haben. Aber zumindest ich glaube, in der letzten Folge war es kurz davor, dass Piringer, glaube ich, final gegangen ist. Ich weiß nicht, ob schon final oder fix war. Ich glaube, es war zumindest kurz vor Final. Deswegen, glaube ich, müssen wir zu Piringer-Abgang, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Aber zumindest mit Bülter und jetzt auch mit Salazar haben uns dann ja doch schon Starspieler, auf jeden Fall Stammspieler verlassen. Ich meine, das Ganze war jetzt schon irgendwo absehbar. Bei Bülter vielleicht mehr als bei Salazar, aber auch da, sag ich mal, wie ist deine Meinung zu den beiden Transfers, jetzt auch zu den Transfermodalitäten?
Ja, beide Spieler mit Sicherheit schade, weil es beide für die zweite Liga Unterschiedsspieler waren. Die sehe ich bei uns aktuell noch nicht. Seguin in der Vorbereitung öfter zum Beispiel, jetzt in fast jedem Testspiel verletzt draußen geblieben. Dann haben wir vorne noch ein paar Wundertüten mit Kusuki, Lassen. Und der einzige wirkliche Unterschiedsspieler bisher, Terodde, und der wird auch nicht jünger. Also gucken. Ich rechne nicht damit, dass was so zu lesen war, dass auf der 8 jetzt noch großartig was kommt. Wir haben ja da nochmal zugelegt, dazu dann gleich. Aber ich glaube, das war's dann auch erstmal. Es kann sein natürlich, dass noch ein Flügel nachgelegt wird bei Bülter und Salazar. Wie gesagt, sehr, sehr schade. Bülter, da landet man am Ende wahrscheinlich bei so 4 Millionen, ne, wenn sich die Boni alle erfüllen. Das ist dann ein Deal, der für einen 30-Jährigen ganz gut ist, in Ordnung ist für uns. Diese 4 Millionen hätten es gerne auch fest sein dürfen, oder hätte man es gehofft. Und nicht abhängig vom Boni, aber trotzdem ist die Summe, damit kann man zufrieden sein, als natürlich großer Verlust, aber ihn kann ich da nachvollziehen. Es ist seine letzte Chance, nochmal wirklich einen größeren Vertrag abzusahen, auch nochmal Bundesliga zu spielen. Hatte auch nur die halbe Karriere bisher im Profifußball, von daher ihm gönne ich das, ihm nehme ich das nicht so übel. Der nächste Wechsel wird Salazar hatte zumindest, was heißt, ich nehme es ihm übel, der Karriereschritt Braga ist für ihn logisch und bin gespannt, ob er sich da so durchsetzen kann. An sich traue ich ihm das schon zu, weil er kann das, er muss es einfach konstanter auf den Platz bringen. Wie gesagt, der Karriereschritt ist logisch, er hatte ja die Chance, Champions League Quali zu spielen. Und die Summe, die wir da kriegen, ist, glaube ich, auch zwischen 5 bis 6 Millionen, wenn auch inklusive Boni dann, das ist dann schon wirklich eine sehr gute Summe, dann landest du zwischen 9 und 10 Millionen für Salazar und Bülter als auf der Einnahmenseite. Das ist wirklich, ich glaube, da hat man gute Summe draus rausgeholt. Ja, bei Salazar ist halt immer noch, ich bin da jetzt auch nicht so traurig, weil dieses Wappengeküsse und was weiß ich nicht, vielleicht hat es man schon immer im Hinterkopf, dass das doch irgendwie ein bisschen Selbstdarstellung, ein bisschen Schauspiel ist. Und in dem fühlt man sich auch so ein bisschen bestätigt. Ich kaufe ihm das schon ab, dass er sich hier wohlgefühlt hat, dass er die Fans geil fand, aber dieses Wappengeklopfe und hätte er sich sparen können. Da kaufe ich dann Typen wie Brunner, so diese Vereinsnähe oder dass er sich hier wohlfühlt, was er zum Beispiel im Interview geäußert hat, wesentlich mehr ab als jetzt einem Salazar, der auch beim ersten Spiel im DFB-Pokal damals schon auf so Wappen geklopft hat und in die Fans da gelaufen ist.
Ich glaube, er ist auch, sag ich mal, was das angeht, ein sehr emotionaler Fußballer, der da, sag ich mal, seine Emotionen auf freien Lauf lässt, der dann, sag ich mal, auch nicht lange überlegt, glaube ich, ob er jetzt, sag ich mal, das Wappen küsst, sondern das fühlt er dann irgendwie gerade in dem Moment, denkt dann auch vielleicht nicht zwingend, sag ich mal, darüber nach. Man kann es ja auch nicht immer alles, sag ich mal, so ernst nehmen. Aber ja, also ich kann außerdem den Wechsel von Bülter mehr nachvollziehen. Weil ich glaube, für Bülter ist es, sag ich mal, der logische Schritt. Bei Salazar muss ich sagen, ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass er zwingend zusammen, sag ich mal, in einen großen Verein geht wie Braga. Und auch nicht für jetzt sogar fast 6 Millionen. Also ich hätte mich, glaube ich, auch mit 4 Millionen zufrieden gegeben. Weil, und das muss man ja auch sagen, er kommt jetzt auch aus einer nicht so guten Saison bei uns, wo er einfach hat aufgrund seiner Verletzung nicht so viel gespielt. Und war dann, finde ich, jetzt auch nicht so stark. Von daher haben wir, glaube ich, sag ich mal, aus dem Deal noch das Bestmögliche rausgeholt. Und ja, ich bin immer wirklich sehr gespannt, wo sein Karriereweg noch hingeht, weil ich finde, bei ihm ist irgendwie alles möglich. Also beziehungsweise, ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwann mal für über 20 Millionen wechselt, sondern ich sehe da, sag ich mal, schon ein gewisses Limit. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er, weiß nicht, wenn man jetzt im Bundesliga-Verein nachdenkt, dass er irgendwann mal bei Leverkusen oder so Stamm spielt, bei einem Verein, der wirklich, sag ich mal, Champions League spielt. Jetzt, sag ich mal, in der Bundesliga, klar, wenn du jetzt, sag ich mal, dich über kleinere Ligen qualifizierst, ist es vielleicht noch was anderes. Da traue ich mir schon zu, dass Braga nochmal so ein Sprungbrett ist, um es dann, ne, zu einem Verein wie, weiß ich nicht, Wolfsburg oder irgendwie sowas Stamm zu schaffen. Aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn er jetzt in Braga sich nicht durchsetzt. Das hat er ja auch bei uns immer wieder gezeigt, dass er Phasen hatte, die nicht so gut waren, dass er teilweise auch ja, in der Entscheidungsfindung viele Probleme hatte, auch teilweise sehr unkonstant. Aber auf der anderen Seite, klar, er ist immer jemand, der mit einer Einzelaktion, sag ich mal, das Spiel rausreißen kann. Das wäre jetzt für uns in der zweiten Liga auch vor allem in dem Kader sehr, sehr wichtig gewesen. Und man sieht ja auch, das kriegen wir jetzt wahrscheinlich, sage ich mal, auf dem Transfermarkt jetzt nicht so richtig ersetzt. Ne? Also da fehlt uns sicherlich jemand. Von daher, ja, sportlich, glaube ich, auf jeden Fall schade. Geht eine gewisse Qualität verloren, aber jetzt für den Preis auch irgendwo verkraftbar.
Ja, und wie gesagt, solche Summen sind für uns einfach nicht mehr ablehnbar, muss man dann auch fairerweise so sagen. Wir haben genug, uns ist genug Geld durch die Lappen gegangen mit Spielern wie Matip, Kolasinac, Goretzka, Meier. Ja, das können wir, das möchte man verhindern und ist auch absolut verständlich. Gut, Salazar war jetzt noch relativ lange, glaube ich, an uns gebunden. Man muss auch noch sagen, dass Frankfurt noch einen Teil der Ablösesumme bekommt. Wahrscheinlich eine Summe so im sechsstelligen Bereich, wie hoch, kann man nicht sagen. Aber dennoch bleibt da noch ein großer Teil für uns und auf jeden Fall eine Summe, mit der man zufrieden sein kann.
Plus, ich glaube, zumindest aus Medien jetzt auch so rausgelesen zu haben, dass wir, glaube ich, auch eine weitere Verkaufsbeteiligung haben, was ich, sage ich mal, in solchen Fällen jetzt auch nicht schlecht finde. Ich meine, man weiß ja nie, wie die jetzt genau gestaffelt ist. Ich glaube, damals beim Sané war das ja irgendwie so, sollte Man City ihn dann, sage ich mal, nochmal für mehr als die Ablösesumme verkaufen, wären wir erst dran beteiligt worden. Ich glaube, irgendwie sowas in das, irgendwie so ein Konstrukt war das. Da kommt es ja auch mal drauf an, ne, sag ich mal, ob wir, sag ich mal, dann, wie wir dann an einer möglichen weiteren Ablösesumme beteiligt sind, aber alleine, dass wir die haben, ist, glaube ich, bei ihm nicht verkehrt, vor allem, sag ich mal, bei so einem jungen Spieler, wo es ja auf jeden Fall noch die Möglichkeit gibt, dass er, wenn er, sag ich mal, noch die Schritte geht, die man ihm, glaube ich, auch zutrauen kann, nicht muss, aber kann, dann, dass man dann, sag ich mal, im Nachhinein noch ein bisschen, sag ich mal, davon, ja, finanziell entschädigt wird.
Ja, generell ein Trend, der mir sehr gefällt in dieser Transferphase, dass man das bei vielversprechenden Spielern doch immer wieder einbaut. Bostoan zum Beispiel auch. Ich weiß gar nicht, ob bei Çalhanoğlu irgendwie sowas war. Auf jeden Fall gab es noch einen Spieler, wo glaube ich, eine Weiterverkaufsgebühr drin ist. Ja, jetzt mit Salazar auch. Es gefällt mir sehr gut. Und hoffentlich rentiert sich das auch in der Zukunft.
Ja, ich meine, wir haben jetzt ja versucht, ihn mehr oder weniger so ein bisschen, ich würde sagen, er ist jetzt nicht zwingend ein Salazar-Ersatz, weil es schon auch ein anderer Spielertyp ist, aber zumindest ja eine weitere Option im Mittelfeld, was ja vielleicht auch wieder gar nicht so schlecht ist, weil man sieht ja an Seguin, wer weiß, ob der, sag ich mal, wirklich 34 Spiele machen kann, haben wir so ein bisschen aus dem Nichts einen Transfer getätigt, oder? Moritz, hast du, sag ich mal, da irgendwie, sag ich mal, schon groß was erahnt?
Er ahnt nicht. Also es ist, man hat ihn ja dann auch sogar vor Salazar bekannt gegeben. Ja, das ist Lino Tempelmann geworden, ein Spieler, der für mich eigentlich schon der Salazar-Ersatz ist, weil er sowohl nach vorne als auch nach hinten arbeitet und auch ein Spieler ist, der mal einen Ball treiben kann. Ich verstehe nicht, warum so viele sagen, er sei so ein anderer Spielertyp.
Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, würde ich jetzt behaupten, sag ich mal so, wie ich jetzt, sag ich mal, die beiden Spielertypen kenne, dass jetzt Salazar vielleicht doch auch, was man vielleicht auch negativ auslegen kann, sag ich mal, defensiv deutlich weniger macht. Also Salazar könnte für mich jetzt auch vielleicht sogar teilweise mehr ein Zehner als ein Achter sein, so wie er teilweise gespielt hat. Bei Tempelmann würde ich sagen, ist das, glaube ich, schon ein bisschen anders. Der ist schon ein klarer Achter und ist jetzt vielleicht, sage ich mal, von seinen Aktionen her jetzt auch nicht so, mir fehlt das richtige Wort, so flashy wie Salazar, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, dennoch ist er auch ein Spieler, der sich mal einen Ball schnappen kann und auch mal ein paar Meter nach vorne gehen kann. Mir hat er damals in unserer Zweitligasaison sehr gut gefallen bei Nürnberg. Da fand ich ihn sehr stark. In der letzten Saison habe ich ihn weniger verfolgt, scheint aber nachgelassen zu haben. Ich glaube, die Scorer waren auch einen Tick schlechter. Aber wie gesagt, Nürnberg war auch insgesamt jetzt nicht so stark. Und es ist natürlich dann leichter, in einer vielleicht etwas besseren Mannschaft herauszustechen oder zu performen, als jetzt in einer Mannschaft, die ja bis ein paar Spieltage vor Schluss noch im Abstieg steckt. Mir gefällt der Transfer, zumal die kolportierte Ablösesumme bei ja ungefähr 400.000 oder sowas lag, was wirklich schon ein absolutes Schnäppchen ist, muss man einfach sagen. Ich glaube, der Kerl hat 2 Millionen Marktwert und wenn du so einen Spieler bekommst für 400.000, er war jetzt bei Freiburg nicht mehr eingeplant und auch hatte, glaube ich, nur noch ein Jahr Vertrag, aber ja, ist ein No-Brainer eigentlich, weil die Qualität hat er, das weiß ich. Bei ihm fehlt es auch, glaube ich, noch ein bisschen an der Konstanz, die regelmäßig abzurufen, aber ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, den ich auch in der Startelf sehe, wenn er bei 100% ist.
Ja, nee, und vor allem, sag ich mal, wo ich jetzt vorhin noch gar nicht widersprechen wollte, wo du schon recht hast, dass er, auch wenn er vielleicht, sag ich mal, nicht 1:1, sag ich mal, so wie Salazar spielt, schon aber, sag ich mal, dem Typus entspricht, sag ich mal, auch mehr der Ballschlepper zu sein, was jetzt, sag ich mal, weder ein Latzer ist, noch ein Drexler, noch ein Seguin, die da auf der 8-Jährige spielen könnten. Also das ist schon nochmal einfach ein Element, was jetzt unserem Kader hinzugefügt wird, was wir jetzt durch den Salazar-Abgang so jetzt nicht wirklich haben. Möglicherweise ist es vielleicht auch ein Idrissi, der ja auch ganz gut in den Testspielen performt. Dazu können wir gleich auch nochmal kommen. Aber ich denke auch, dass es, also ich bin mit dem Transfer sehr zufrieden. Für mich hat er voll, also mich hat er vollkommen überrascht. Aber es ist, glaube ich, genau, sag ich mal, die Position, wo wir auch noch einen gebraucht haben. Den haben wir jetzt. Und jetzt muss man gucken, wie gut er sich dann, sage ich mal, einfügt. Aber zum Mittelfeld mit Seguin, der Tempelmann und dem Schallenberg auf der 6. und 2.8. Position stelle ich mir jetzt auf jeden Fall auch nicht so verkehrt vor. Plus man hat ja auch immer noch einen Dreckslaufer 10. Man hat es ja auch so ein bisschen gesagt, sage ich mal, auf der 10 könnte immer noch auch ein Karaman spielen. Wir haben ja, sage ich mal, auch noch theoretisch, sage ich mal, noch in der Hinterhand ein großes Talent mit, ich komme mich mit dem Namen ein bisschen schwer, ich glaube, Kwe Traogo. Oder ungefähr so?
Ich weiß es auch nicht besser. Ich nenne ihn immer Udraogo oder ich glaube, der Kommentator sagt immer Uadraogo oder so. Ja. Ich sage einfach immer Udraogo und ja.
Da muss ich auch ein bisschen.
Vielleicht können wir den Namen lernen, wenn er dann öfter in der Startelf steht oder spielt und dann die Kommentatoren das immer sagen müssen. Dann lernen wir ihn vielleicht nochmal besser auszusprechen.
Genau, also für ihn ist das jetzt ja, sag ich mal, auch irgendwo, was heißt eine Chance, aber ich meine, schon ein Platz, sag ich mal, irgendwo noch ein bisschen frei geworden oder zumindest eine weitere Option, auch weil man ihn, sag ich mal, auf dieser Position jetzt nicht noch weiter nachrüsten möchte, hat mir jetzt in Testspielen auch bisher eigentlich ganz ganz gut gefallen und ich bin gespannt, sag ich mal, inwieweit er auch in dieser Saison dann schon eine Rolle spielt.
Also er scheint dann doch so zu stehen, dass er schon auch etwas näher dran ist, als von auszugehen war, weil wie gesagt, sonst hätte man, glaube ich, nicht, sonst würde man, immer, die Transferphase noch nicht vorbei, aber sonst würde man, glaube ich, noch jemanden holen, der wirklich absolut gesetzter Stammspieler ist in der Zentrale. Einen von der Qualität, vielleicht sogar nochmal über Tempelmann, falls man da rankommt, es gibt immer am Ende des Transferfensters noch andere Chancen auf dem Transfermarkt, weil manche Vereine dann doch nicht mehr mit einem planen. Aber es ist irgendwie auch ein Vertrauensvorschuss in ihn. Man verspricht sich viel, man möchte ihm nichts verbauen. Und wie gesagt, man hört auch viel. Ich glaube, Andi Ernst, der WAZ-Reporter, hatte auch schon mal, glaube ich, auf Twitter gepostet, dass man hört, dass selbst, dass man überrascht sei, die Spieler und Trainer, wie gut er wirklich ist. Ja, man tritt bei ihm immer noch sehr auf die Bremse, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er doch Einsätze kriegen wird.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es wäre jetzt auch, ich finde, es mit auf dem Bremse treten, sage ich mal, jetzt auf Schalke, finde ich auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich meine, wo du, glaube ich, schon aufpassen musst, dass du immer bei solchen jungen Spielern, du darfst sie, sage ich mal, nicht so als Heilsbringer irgendwie ankündigen. Oder ich fand zum Beispiel auch den Umgang teilweise am Anfang mit Coutinho, da war es auch so, den hat man nie von Anfang an gespielt, aber trotzdem irgendwie wurde er so eingewechselt und so die Erwartung geschnürt, er kommt jetzt nochmal für die letzten 20 Minuten und er kann jetzt nochmal das Spiel irgendwie ändern oder muss es auch ändern. Also ich fand, da war schon teilweise ein bisschen Druck da. Aber auf der anderen Seite, die Spieler werden sich auch nur weiterentwickeln können, wenn sie, sage ich mal, da jetzt Zweitligastuft Luft schnuppern können. Und du kannst ja, sag ich mal, ihn auch, was heißt langsamer ranführen. Also klar, am Ende spielt derjenige, der am besten ist oder am besten drauf ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber trotzdem kannst du ja, sag ich mal, in Spielen, wo du vielleicht dann schon 2-0 führst, ihn dann, sag ich mal, zur 60. einwechseln, dass er auch, sag ich mal, sich erstmal, das heißt, sag ich mal, langsam rangeführt wird sozusagen in der Garbage-Time, wo es jetzt vielleicht um gar nicht mehr so viel geht. Du brauchst ja nicht direkt am ersten Spieler gegen Hamburg, sag ich mal, aufstellen. Ne? Also da kann man ihn auch, sag ich mal, langsam ranführen und dann, ich glaube, das Talent hat er. Und das könnte, glaube ich, auf jeden Fall ein sehr guter Spieler werden für uns. Also da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, ob, sag ich mal, diese Saison dann schon wirklich der Durchbruch ihm gelingt, aber sicherlich eine gute Option im Mittelfeld.
Ja, glaube ich auch. Der Fakt, dass wir zweite Liga spielen und nicht erste Liga, bringt ihn natürlich nochmal näher ran, weil die Kaderqualität, sollte man meinen, dann doch etwas schwächer ist. Also es ist einfacher, an Tempelmann vorbeizukommen jetzt als Tom Kraus. Ne? Also muss man ja schon so sagen. Deswegen, ich bin auch gespannt. Die Ansätze waren sehr vielversprechend in den Testspielen und freue mich auch auf ihn. Ja,
ja, ich auch. Ansonsten, sag ich mal, zu den Testspielen, ich weiß ja nicht, wie viel du gesehen hast.
Gar nichts konnte ich sehen.
Oh, ja, okay.
Ich war in beiden Spielen nicht zu Hause. Das heißt, ich habe das Podolski-Spiel verpasst und Kopenhagen-Spiel auch verpasst. Ich habe mir dann im Nachhinein natürlich die Highlights auf YouTube angeguckt, aber die schneiden auch Schalker zusammen und ich weiß, dass die manchmal etwas subjektiv sind.
Ja, ich kann dir ein bisschen erzählen, weil ich zumindest, sage ich mal, ich habe nicht beide Testspiele über 90 Minuten sehen können, aber ich glaube doch schon aus jedem Testspiel eine Halbzeit oder sogar teilweise ein bisschen mehr. Aber auf jeden Fall, ich fand jetzt die Testspiele, da kann ich dich zumindest beruhigen, schon so ein bisschen, was heißt nichts sagen, aber im Prinzip, ich meine, klar, man geht ja auch mit einer gewissen Vorstellung rein, auch mit einer gewissen Vorstellung von den Spielern und irgendwie habe ich mich jetzt in all dem, was ich mir vorher gedacht habe, irgendwo ja bestätigt gefühlt. Also wenn man hinten anfängt, ich glaube, ich bin sehr froh, wenn Fährmann dann doch wieder im Tor steht. Ich glaube auch, dass, sag ich mal, sollte Fährmann einigermaßen an seine Leistungsgrenze kommen, ist das jetzt kein richtig offener Konkurrenzkampf. Dafür scheint mir Müller, sag ich mal, ja, fußballerisch zu limitiert und auch teilweise zu unsicher so im Spiel. Ja, Brunner, sag ich mal, auch gegen ja schlechtere Gegner, entwickelt er jetzt nicht mehr Offensivqualität, aber macht es defensiv vollkommen sicher. Links Uvian scheint mir jetzt auch noch nicht so, als würden wir, sag ich mal, von ihm wieder so eine gute Saison bekommen, wie in der letzten Zweitligasaison. In der Innenverteidigung, ja, ich glaube, das ist einfach wirklich noch unsere größte Baustelle, wo ich jetzt auch den nächsten Transfer erwarte. Kaminski scheint da zumindest gesetzt, macht es auch irgendwo sehr solide. Ich meine, du preist ja auch immer sein gutes Aufbauspiel an. Auch da wieder in Testspielen sieht man aber wieder seine Tempodefizite, die man doch schon leider, sag ich mal, ja, die einfach, sag ich mal, zu seinem Spiel dazugehören. Ich glaube, deswegen ist auch vor allem wichtig, dass ein schneller, weiterer Innenverteidiger, sag ich mal, neben ihm spielt. Das könnte Cissé sein, der hat ja echt einen guten U21, glaube ich, war das Afrika Cup gespielt. Ne? Auch der, sag ich mal, in den Testspielen, er zeigt dir ja alles, glaube ich, was du schon vorher wusstest. Ne? Er hat, glaube ich, sag ich mal, von den Anlagen bringt er alles mit, verdammt schnell. Konnte da auch, sag ich mal, ja, Kaminskis Tempodefizite ein, zwei Mal ausgleichen. Auf der anderen Seite ist aber auch immer noch genauso unkonzentriert, wie er es vor 2 Jahren war. Und ja, ich bin gespannt, ob er sich, sag ich mal, durchsetzen kann. Weil vor allem in der Abwehr kannst du ja, sag ich mal, solche, also es bringt dir bei einem Verteidiger nichts, wenn der 88 Minuten lang super gut verteidigt, aber trotzdem einmal pro Spiel, sag ich mal, fast ein Tor auflegt durch Unkonzentriertheiten. Und zumindest in dem Testspiel, hat CC das immer noch drauf, sag ich mal, ein Ding auf jeden Fall so ein bisschen durch, ja, weiß nicht, zu wenig Spannung in deinem Körper irgendwie vorzubereiten. Und ja, außerdem so die anderen Spieler, im Prinzip finde ich alle irgendwie so, wie man es erwartet. Ne? Also ich finde, der Latzer sieht in den Testspielen immer, sag ich mal, auch besser aus, als er dann eigentlich in der Liga aussieht, vor allem offensiv. Auch defensiv siehst du wieder beim Latzer, der macht die Schritte nicht, der kommt teilweise nicht hinterher. Aber zumindest, sag ich mal, ne, offensiv kann er ein bisschen glänzen. Idrissi, glaube ich, der jetzt auch in den Testspielen ja, zumindest nochmal Eigenwerbung für sich betrieben hat. Da bin ich mal gespannt, ob der auch vielleicht ja, und sogar erhalten bleibt. Aber auch da wieder, ich finde, man auch in den Testspielen, ja, er war bemüht und ist ja auch, sag ich mal, ein Spieler, der dann durch ein, zwei Aktionen Dribblings ja, schon ein bisschen für Furore sorgen kann oder dem Gedächtnis bleibt. Aber genau, sag ich mal, er ist trotzdem immer noch der Spieler, wie wir ihn auch, würde ich sagen, vor 2 Jahren hatten. Dass er einfach, er geht in viele Dribblings, aber trifft dann auch viele
Abspielentscheidungen. Dann muss es dann vielleicht doch, genau, eher der Abschluss sein, anstatt er vielleicht den besser positionierten Mann sieht.
Genau. Also, genau, was sagst du, das zieht sich immer noch durch, sag ich mal, dass er viele von diesen Fehlentscheidungen trifft und dann, sag ich mal, auch viele Aktionen hat, die dann zwar gut aussehen, aber die jetzt dem Spiel nichts bringen. Du gewinnst dadurch keinen Raum, sondern das ist dann, sag ich mal, vielleicht was für die Fans, aber jetzt nicht, es bringt der Mannschaft dann teilweise, finde ich, in den Aktionen nicht so viel. Dennoch hat er jetzt eine gute Vorbereitung gespielt, ne? Also das wollte ich ihm jetzt, sag ich mal,
nicht. Er wäre ja auch nicht Mittelfeldspieler Nummer 1, 2, 3, sondern wenn er bleibt, dann muss er sich natürlich hinter Seguin, Drexler, Tempelmann, vielleicht Latzer, vielleicht Udra Ogo anstellen. Also er wäre natürlich dann nur die Option, mal wenn wirklich alles ein bisschen schief geht. Zumindest wenn er nicht noch eine Schippe drauflegen kann in seiner Entscheidungsfindung. Aber zumindest hat er sich jetzt mal so in den Fokus gespielt, dass man zumindest mal drüber nachdenkt, ob man, weil eine Ablösesumme, eine gute, wird man für ihn nicht kriegen, ob man ihm vielleicht eine Chance gibt, sich bei uns nochmal zu zeigen. Das hat er, glaube ich, genutzt, dass man zumindest mal wieder über ihn spricht, über ihn nachdenkt. Ich glaube, das war auch erstmal sein Ziel, ne?
Ja, absolut. Ja, und ansonsten, sag ich mal, als vorne auf den Außen, Mohr kann, glaube ich, in der zweiten Liga wieder relevanter sein. Karaman sehe ich doch schon auch als gesetzt an, also war zumindest der Außenspieler, der mir am besten gefallen hat. Ein Kusuchi, der jetzt vor allem im letzten Spiel auch mit seinen guten Standards geglänzt hat. Ja, ich bin mal gespannt, ob da noch einer kommt. Also ich denke, sag ich mal, so vor allem Innenverteidigerposition ganz bitter nötig. Und dann, sag ich mal, im Bestfall, wenn du noch einen Spieler hast und das Geld noch hast oder dir einen leihen kannst, dann wird es wahrscheinlich die Linksverteidigerposition sein und irgendwie auf den Außen, sag ich mal, noch einen. Im Bestfall auf den Außen, sag ich mal, einen, der auch so ein bisschen an die Scorer von Bülter rankommt.
Ein Stammspieler, ja. Also
genau.
Ja, es wird in der Innenverteidigung mit Sicherheit fehlt ein Stammspieler, auf den Flügeln fehlt ein Stammspieler und auf Linksverteidigung fehlt jemand, der Uwe ja ein bisschen Druck gibt. Also ein mit ähnlicher Qualität, vielleicht 1-2 Jahre jünger noch, weil Uwe Jan, falls man dann aufsteigen sollte, dass man Uwe Jan dann wieder ersetzen kann, weil er letztes Jahr gar nicht überzeugt hat. Uwe Jan muss auch Druck bekommen, weil die Verletzungsanfälligkeit haben wir im letzten Jahr gesehen. Das bringt uns nichts, wenn da in jedem Spiel der Matriciani wieder auf Linksverteidigung spielen muss, auch wenn er sich da überhaupt nicht, eigentlich gar nicht wohlfühlt. Ne? Also,
ja. Oder auch genauso kann es nicht sein, dass wir, sag ich mal, dann wieder 5 bis 10 Spiele haben, wo der Mohr Linksverteidiger spielt. Ja. Also das, glaube ich, sollte schleunigst.
Genau. Und Geld, wie gesagt, du hast die Sponsorensituation angesprochen, aber die Transfereinnahmen sind, glaube ich, besser als erwünscht. Man hat seinen, ich nenne ihn jetzt doch mal Salazar-Ersatz, Tempelmann für wenig Geld bekommen. Man hat viel für Schallenberg investiert. Das war aber auch zu einem Zeitpunkt, wo ja eigentlich nur Larsson zum Beispiel weggegangen ist. Und wir sagen ja auch immer auf Schalke, wir geben nur noch das Geld aus, was wir haben. Von daher ist jetzt nach dieser Investition noch mal einiges an Geld dazugekommen. Wie gesagt, das ist jetzt noch die Unklarheit wegen dem Sponsor. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das doch irgendwie einen Einfluss hat. Aber Geld dafür sollte da sein, dass wir keinen Spieler kaufen jetzt für 5 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, das sollte klar sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Skarke und Leitch so teuer werden, weil bei beiden Vereinen wird mit denen nicht geplant.
Ist das aber so, der Skarke wäre jetzt für mich vielleicht auch nicht zwingend derjenige, bei dem ich jetzt so Luftsprünge machen würde, oder der jetzt für mich dann so der klare Stammspieler auf außen wäre. Das wäre für mich jetzt vielleicht doch eher eine zumindest hoffentlich ein Transfer-B-Ziel.
Ja, und andere Namen sind jetzt gar nicht gefallen auf der Position. Und ich traue ihm das auch schon zu und bei uns sich durchzusetzen. Scheint ja auch einmal der Rundspieler von Reis gewesen zu sein, beziehungsweise im Winter vielleicht auch von Hechelmann, weiß ich nicht. Ich träume da schon zu, dass er sich durchsetzen kann, sollte er kommen. Und bin gespannt, ob es da noch was wird. Auf jeden Fall ist das eine Position, wo man noch vielleicht einen holen muss mit Stammspielpotenzial. Und Leitch, ich glaube Mainz hat sich jetzt Vandenberg geholt. Er hat im letzten Testspiel gespielt bei Mainz, aber ich glaube, die haben jetzt auch gerade nicht so, sind da gerade nicht so ausgestattet, dann haben da wirklich, glaube ich, eine 3 bis 4 lauffähige Innenverteidiger gerade zusammengekriegt für das Testspiel. Deswegen sollte man jetzt auch da nicht zu viel rein interpretieren. Ich glaube schon, dass der auf dem Absprung ist. Könnte mir auch vorstellen, dass er dann auf dem Absprung zu uns ist und dass das nicht mehr so lange dauert.
Ja, auf jeden Fall. Also es muss auf jeden Fall aus der Innenverteidigerposition passieren. Und das ist, glaube ich, auch der Transfer, den ich mir jetzt als nächstes vorstelle.
Wobei ich einem Greimel das schon auch zutrauen würde, wenn er anfängt.
Ja, aber ich sag mal so, er hat jetzt ja schon auch, sag ich mal, ein Jahr Zeit gehabt und jetzt auch die Vorbereitung. Und ich würde jetzt mal jetzt die Aufstellung vom letzten Testspiel in der ersten Halbzeit jetzt auch schon so ein bisschen als die A11 sehen. Und da ist ja auch schon, finde ich, ein Zeichen, dass jetzt ein CC so gesehen in der A11 stand, obwohl er erst irgendwie zweimal mitgemacht hat.
Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass ein CC...
Nee, meinst du nicht?
Ich kann es mir nicht vorstellen, einfach aus dem Grund, weil ja, er war eigentlich bis zum Ende der letzten Saison in der U23 dabei. Klar, er war nie bei uns. In der Vorbereitung hat man nur das bei diesem Afrika-Cup gehört. Ich weiß nicht, die Verantwortlichen werden wahrscheinlich auch was gesehen haben. Aber bei uns hatte er noch nicht die Chance, sich in der Mannschaft zu zeigen und ihn dann direkt sozusagen als erste Elf zu planen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass Greimel den Schritt voraus noch ist. Also, weil Cissé eigentlich sich bei uns noch wirklich gar nicht zeigen konnte.
Ja, nee. Ich meine, ich sag mal so, ich glaube, nächste Woche jetzt nach dem Testspiel gegen Twente werden wir schlauer sein, ja. Weil da kann ich mir schon vorstellen, dass da mehr wieder die A11 spielt.
Wahrscheinlich auch mal bis zur 60. Minute oder so die A11 spielt.
Genau,
da wird
genau.
Nicht zur Halbzeit 8-mal gewechselt, sondern...
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass man ihm vielleicht einfach auch damit, sag ich mal, zeigen wollte, so du
bist nah dran,
kriegst du genau. Kriegst eine Chance, fand es auch gut, dass er, ich glaube, er kam jetzt ja auch nur noch für 2 oder 3 Tage ins Trainingslager. Schön, dass du, sag ich mal, noch vorbeigekommen bist. Sag ich mal, als ein gewisses Zeichen.
Ja, er hat ja auch anscheinend Begehrlichkeiten geweckt, war er ja selber ganz stolz drauf auf Instagram. Und ich glaube, man möchte ihm zeigen, dass man an ihn schon glaubt. Ne? Also er bringt ja alles mit. Das haben wir auch gesagt. Ist so ein bisschen ja der Lassen aus der Innenverteidigung bei uns. Wo so viel Luft nach oben einfach ist, der wirklich Potenzial, wirklich auch ein sehr guter Bundesligaspieler zu werden, mit dem Körper, mit der Geschwindigkeit. Aber wenn der halt immer wieder den Schlendrian noch drin hat, ne, dann ihm wollte man, glaube ich, zeigen, hey, wir glauben an dich, du kriegst die Chance, du musst sie aber auch langsam greifen, ne?
Ja. Man hat es ja, finde ich, jetzt auch bei Lassem auch ein bisschen gesehen. Sag ich mal, im ersten Testspiel wurde er noch brutal gefeiert, wo er wirklich eine gute Leistung gehabt hat. Und jetzt in den anderen beiden Testspielen, sage ich mal, was hat eher Ernüchterung? Ich glaube, er hat trotzdem, sag ich mal, ein Tor gemacht nach dem Standard. Aber jetzt im Spiel konnte man jetzt schon verstehen, warum er, sag ich mal, mit Bielefeld auch irgendwo abgestiegen ist. Beziehungsweise, da hat man jetzt auch gesehen, sage ich mal, ja, Ich glaube, man konnte in den Testspielen schon ganz gut sehen, wo das Limit oben sein kann, aber wo, sage ich mal, auch die, ja, wie hoch die Fallhöhe bei ihm dann teilweise sein kann. Also ich befürchte, sage ich mal, oder ich hoffe, dass er konstant reinbekommt, aber ich glaube genau, sage ich mal, dieses Auf und Ab wird man mit ihm wahrscheinlich halt auch in der Saison haben. Also darauf müssen wir uns einstellen. Ja, ich weiß gar nicht, ob du noch irgendwas besprechen oder ansprechen wolltest.
Nee, ich glaube, wir haben die Woche erstmal durch. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt wieder Montag. Ob nochmal auf der Zugangsseite Bewegung reinkommt, weil so weit entfernt ist Hamburg jetzt auch nicht mehr. Da sollte man dann schon noch ein bisschen was zulegen. Man wollte ja auch den Kader, den Stammkader eigentlich fertig haben und vielleicht nochmal nachlegen gegen Ende der Transferperiode. Jetzt hat man den Stammkader noch nicht ganz fertig, ne, vor allem mit auf Außen und Innenverteidigung. Da sollte jetzt eigentlich zeitnah was passieren. Und ja. Ich werde heute nebenbei Twitter auf jeden Fall immer mal wieder offen halten.
Ja, ja, das ist halt auch immer so ein bisschen, sag ich mal, das Trügerische. Für uns in der zweiten Bundesliga ist, sag ich mal, der Saisonauftakt jetzt keine zwei Wochen mehr hin. Wenn man jetzt mal guckt beim Leitsch in Mainz, ich meine, klar, da fängt es damit mit dem DFB-Pokalspiel an, aber das sind jetzt eher noch 4 Wochen. Das heißt, für die beginnt auch jetzt die Vorbereitung erst. Und da kristallisieren sich ja vielleicht, sag ich mal, auch solche Situationen, inwieweit man auch eine Rolle spielt in dem Verein, jetzt auch vielleicht nicht in der ersten Woche heraus, sondern da kann ich mir auch schon vorstellen, dass sich das noch irgendwo zieht, bis in den August rein.
Ja.
Aber na, muss man geduldig bleiben. Ich denke, auch da wird Schalke auch wieder, sag ich mal, weitere Optionen haben oder weitere Spiele haben, an die sie interessiert sind. Das, sag ich mal, etwas anders handhaben als beim Sponsoring. Von daher, auch da.
Die Arbeit von Hechelmann wirkte ja auch bis jetzt auch auf jeden Fall deutlich professioneller. Also was Tempelmann kam erst oder weniger aus dem Nichts und bei, weiß ich nicht, Lassme hast du es auch wieder vorher nur kurz erfahren. Und beides, und das sind jetzt auch alles, Seguin kam aus dem Nichts, das und alle Spieler kamen jetzt für Summen, die mehr oder weniger, ja, aber man sagt, eigentlich ein Schnäppchen. Ne? Seguin hast du, glaube ich, für 3-stellig gekriegt, der, wenn der fit ist, natürlich Stammspieler ist.
Für 3-stellig?
Ja, du weißt, was ich meine. Also, ja. 100.000er Bereich. Ich rede jetzt im Fußballgrößen 3-stellig, ne? Das ist 6-stellig.
Ja, du bist natürlich da schon ein bisschen weiter als der Rest.
Und ein Tempelmann für 400.000 oder lass es 500.000, das weiß ich nicht sein, ist auch sind auch Schnäppchen. Jetzt hoffen wir, dass noch ein bisschen Geld da ist, um halt in die Lücken noch zu füllen. Weil ich glaube, das braucht man, um zumindest sagen zu können, wir wollen aufsteigen, weil das heißt auch immer, ein Aufstiegskader haben heißt auch, dass Spieler Nummer 2 und 3 auch noch eigentlich problemlos starten kann. Dass du da so ein bisschen, wenn einer mal verletzt ausfällt, dass dann nicht direkt der U19-Spieler alles richten muss, sondern dass du da auch noch einen gestandenen Mann hast oder einen Spieler mit Potenzial nach oben. Deswegen muss da noch ein bisschen was passieren. Ich bin mir aber sicher, es wird auch noch was passieren.
Absolut. Also ich glaube, darauf können wir uns verlassen. Von daher würde ich sagen, machen wir die Folge zu. Vielleicht hier nochmal der Reminder, dass das Tippspiel gestartet ist. Die ganzen Infos haben wir am Anfang der Folge schon gesagt. Ich glaube, da brauchen wir uns jetzt nicht wiederholen. Wir werden euch auch nochmal nächste Woche daran erinnern, auf jeden Fall. Wir werden es auch nach dem Endstelle-Testspiel nochmal melden. Dann gibt es natürlich auch, sag ich mal, so eine kleine, ja, ich glaube, so eine Saisonprognose oder so kann man vielleicht schon wagen. Ich meine, man muss ja auch sagen, jetzt bei anderen Vereinen, bei Hertha zum Beispiel, weiß man auch noch gar nicht, wie da der Kader aussieht.
Nee, da weiß man noch gar nicht, wer hinter Gittern sitzt oder wer nicht. Also da hat man auch schon wieder was mitbekommen. Die sind also noch Chaos-Club schlechthin. Und es war auch, ich glaube, der da einen zusammengeschlagen hat, war sogar der Neuzugang, der Torwart, ne? Also
Wahnsinn. Ich gar nicht so genaue Informationen, aber machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Aber ich glaube, der nächste Folge auf jeden Fall dann der Tipp oder der Ausblick aufs Hamburg-Spiel. Vielleicht auch eine kleine Saisonprognose, Hoffnungen, sag ich mal, Erwartungen. Und dann wünsche ich euch bis dahin, glaube ich, eine schöne Woche. Dir auch, Moritz. Und dann bis in einer Woche.
Genau, ich schließe mich da an. Ich wünsche euch auch natürlich eine schöne Woche. Ich wünsche uns noch den einen oder anderen Neuzugang und bin jetzt erstmal wieder froh, dass ich jetzt wieder eine Woche Abstand von dir habe.
Gerne. Alles klar, dann Glück auf.